Ja, vielen Dank für die Einführung, vielen Dank auch für die Einladung. Über viele Jahre war die Welt in Ordnung. Ich habe jedes Jahr Studentenunterricht gegeben in Genf, Transmission de Germes, und dann hat man unterschieden Kontakttransmission über die Tröpfchen und über die Luft, und dann bei den Tröpfchen, das sehen Sie hier schon bereits, oder? Unter einem Meter war die Welt einfach in Ordnung, also Distanz und so weiter. Also super und wirklich sehr straightforward. Die Welt war auch hinsichtlich in Ordnung, da es eigentlich sehr wenige Evidenz gab, vor allem eigentlich für das Maskentragen, weil was immer man verglichen hat, so richtig signifikante Unterschiede hat man jetzt nicht gesehen, ob mit oder ohne, ob FFP2 gegenüber chirurgischen Masken. Und dann kam Corona. Und das hat doch das Bild etwas verändert. Es hat viele Dogmen, die wir hatten in der Vergangenheit, aufgebracht, und die mussten auch neu bewertet werden. Nun zuerst einige Worte zur Epidemiologie und die nosokomiale Übertragung von SARS-CoV-2. Ich denke, wir haben gelernt, dass wenn wir von nosokomialen Übertragungen sprechen, ich als Spitalhygieniker mal primär natürlich auf die Übertragung auf die Patienten denke, also auf die Patienten und zwischen den Patienten, weil wir wollen ja vor allem die Patienten schützen. Aber jetzt mit der Corona-Pandemie waren wir natürlich auch mit einem anderen Problem konfrontiert, nämlich wir mussten auch die Mitarbeitenden schützen. Also nicht, dass das vorher kein Thema war, aber es ist natürlich vor allem in der ersten Welle in den Mittelpunkt gerückt, weil wir einfach als Spitäler auch funktionieren mussten. Jetzt, wenn man aber dann schaut, wie haben sich die Mitarbeitenden denn infiziert, ist es dann nicht einfach so straightforward, oder? Sie können sich noch erinnern, die ersten Zahlen aus Bergamo in der ersten Welle, oder? Da hat man diese Schreckensbilder gesehen auf den Intensivpflegestationen, alle in Astronautenanzügen, und die hatten auch in Italien ja sehr viele Kranke. Sie haben auch vergleichsweise hohe Zahl von Mitarbeitenden gehabt, die auch an Covid verstorben sind. Jetzt ist es aber schon so, wenn man das ein bisschen nüchtern betrachtet, und das möchte ich mit diesem Diaex zeigen, es gibt noch andere Publikationen, das ist jetzt hier in England, konkret in London, und zwar geht es darum, dass sich Mitarbeitende in einem Trust infiziert haben, und in einem Trust, das meint in der Regel, sind es eins oder mehrere größere Spitäler und zugehörige Kliniken, also es ist ein Netzwerk, und Sie sehen hier mit diesen Säulen, das sind die Mitarbeitenden, die sich infiziert haben, das heißt, Sie sehen hier zu Beginn, also wahrscheinlich hat man es lange nicht gemerkt, unter der Oberfläche, und plötzlich ist das aufgepoppt, und dann hat man gemerkt, dass relativ viele Mitarbeitende bereits infiziert sind. Sie sehen hier in Rot, das ist der Verlauf der Covid-Pandemie in London, und hier in Blau, das ist der Covid-Verlauf in diesem Trust. Und was Sie eben schon ansatzweise sehen, ist, dass der Verlauf dieser Mitarbeitenden vor allem eigentlich mit dem Verlauf von London zu tun hat und nicht mit dem Verlauf im Trust. Also es ist schon ein erster Hinweis, dass sich die Mitarbeitenden zu die meisten von ihnen zumindest nicht im Spital angesteckt haben, sondern irgendwo sonst, wahrscheinlich eben zu Hause. Es gibt auch andere Publikationen, die nicht gerade das Gegenteil nahelegen, aber doch darauf hinweisen, dass es ein erhöhtes Risiko gibt im Spital. Niemand wird das wahrscheinlich bestreiten. Also ein Beispiel hier, 8 Spitäler in der Detroit Metropolitan Area, und Sie sehen hier, das hat man gemessen mit Serologie, auf der linken Seite, und zwar ist es immer Ja versus Nein, hat man jetzt Kontakt gehabt mit Covid-Patienten im Spital, ja oder nein, und Sie sehen, diejenigen Mitarbeitenden, die das gehabt haben im Spital, die hatten eben eine höhere Positivitätsrate der Serologie. Auf der anderen Seite, wenn man geschaut hat, wer zu Hause arbeitet versus wer im Spital arbeitet, hat man gesehen, dass diejenigen, die zu Hause arbeiten, eben eine tiefere Positivitätsrate haben. Aber auch hier muss man ein bisschen, es gibt da auch ein KW, oder? Es gibt ja auch die Leute, die zur Arbeit gehen, die bewegen sich ja dann auch, die haben ja auch dann Kontakte versus diejenigen, die wochenlang zu Hause sind. Also auch hier, es ist eben nicht alles eindeutig, und mit dieser Unschärfe müssen wir leben. Wir haben in der ersten Welle diesen Ausbruch gehabt, also wir haben viele Ausbrüche gehabt, aber unter anderem diesen hier. Das ist ein Rehabilitationsspital in Genf. Und Sie sehen hier die Epidemiekurve, Sie sehen ganz klar, das hat zugenommen und das hat dann wieder abgenommen. Sie sehen hier in Rot, das sind die Mitarbeitenden, in Blau, das sind die Patienten. Und Sie sehen, das sind beide betroffen gewesen. Sie sehen auch hier, der R-Wert, der hat sich dann unter 1 bewegt und dann hat dieser Outbreak dann auch wieder einmal abgenommen. Was man dann gesehen hat, und das ist jetzt ein Modell, weil wir haben Whole Genome Sequencing gemacht und zu unserem Missfallen haben wir eigentlich relativ wenige Unterschiede gesehen, was da zwar dafür spricht, dass wir das tatsächlich einen Outbreak hatten, weil es eben kaum Unterschiede gab. Auf der anderen Seite konnten wir schlecht nachweisen, was ist jetzt vom Patient zu Healthcare Worker und was ist von den Mitarbeitenden zum Patienten. Trotzdem, mittels epidemiologischen Studien konnten wir ein Modell machen und wir haben doch gesehen, dass, wenn Sie hier schauen, dass die Dreiecke, das sind die Mitarbeitenden, und die Vierecke, das sind die Patienten, und dann da sehen Sie unschwer, dass es eben einmal von den Mitarbeitenden zum Patienten, dann wieder zum Mitarbeitenden, 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 Patient, Patient, also es ging wirklich total durch beide Ebenen eben hindurch. Es gab auch Gründe, weil zu dieser Zeit, das war ja am Anfang der ersten Welle, oder, wurde Frankreich hat die Grenze geschlossen, und Sie wissen wahrscheinlich nicht, aber ich sage es Ihnen, dass Genf mehr Grenze hat mit Frankreich als mit der Schweiz. Also der Kanton Genf hat nämlich genau 6 Kilometer mit der Schweiz und der Rest, keine Ahnung, 50 oder noch mehr oder Kilometer mit Frankreich. Und da gab es natürlich viele Grenzgänger. Und die sind dann plötzlich, mussten die warten vor der Grenze, und dann hat man Carsharing gemacht. Gewisse haben sogar Wohnungen gemietet und zusammen gewohnt. Und Sie sehen, das sind alles Dinge, die natürlich diese Übertragung eben begünstigt hat. Vielleicht auch noch zu Zürich. Wir haben das auch angeschaut am USZ über ein Jahr. Wir hatten natürlich auch noch so kommunale Fälle, rund 84, gemäß ECDC-Abgrenzung, was jetzt definitiv ist oder wahrscheinliche Fälle. Und Sie sehen, im Wesentlichen hier, das sind alle Fälle, und hier ein bisschen da in Rot und in Blau, das sind dann also kommunalen Fälle, und Sie sehen, das geht natürlich einher mit der Kurve. Interessanterweise, wir hatten kaum Fälle jetzt in der vierten Welle. Also das hat wirklich total abgenommen. Ich denke, der Game Changer ist wahrscheinlich vor allem die Impfung, aber wahrscheinlich haben wir schon auch Fortschritte gemacht, wie wir mit dieser Pandemie umgehen. Nun, generell jetzt ein Wort, wie soll man dann Schutzmaßnahmen überhaupt aussuchen? Also was machen wir das einfach so? Ist das einfach geschichtlich so determiniert? Wahrscheinlich ist das so tatsächlich, aber es gibt natürlich schon ein systematisches Vorgehen. Ich möchte das mit Ihnen schnell teilen. Eine Systematik zum Beispiel ist, dass man eben die Gefahren bewertet. Einerseits einmal, was ist die Gefahr der medizinischen Handlung? Also wie exponiert sich der Mitarbeitende gegenüber dem Patienten? Wo sind die möglichen Quellen einer Übertragung? Dann die Gefahr der Infektion. Also wie groß ist die Gefahr, dass es nicht nur zu einer Übertragung kommt, sondern dass es zu einer Infektion kommt? Und wie schwer ist denn diese Infektion? Hat sie eine schlechte Prognose, hat sie eine gute Prognose? Und gemäß diesen Kriterien wählt man dann die Schutzmaßnahmen aus. Und zwar mit der Idee, dass man möglichst natürlich verhindert, dass dieser Keim, das Bakterium oder das Virus überhaupt zum Port of Entry, also zum Medizinpersonal kommt, und auf der anderen Seite, dass es eben adaptiert ist gemäß der Schwere oder der Infektion und damit der Konsequenz der Infektion. Hier ein Beispiel, Intubation, das muss ich Ihnen ja nicht erklären. Wenn man jetzt das Erste macht, was ist die Gefahr der Handlung? Man berührt Mucosa, man berührt seine eigenen Kleider vielleicht, der Patient, der kann ja husten, wenn man ihn intubiert, und damit Tröpfchen freisetzen. Wie ist das Infektionsrisiko? Hier beispielsweise MRSA versus SARS-CoV-1, aber diese Publikation war noch vor Covid, und da kann man unterscheiden. Also MRSA beispielsweise ist vor allem eigentlich auf der Mucosa, SARS-CoV-1 waren respiratorische Sekrete, und es wird wesentlich weniger MRSA freigesetzt, es wird sowieso keine MRSA freigesetzt, sondern es ist eine Kolonisation, aber hingegen das SARS-CoV-1, das wird natürlich tatsächlich mit den Tröpfchen sehr viel in größerem Maße freigesetzt. Auf der anderen Seite die Infektivität MRSA führt primär einfach mal zu einer Kolonisation, Hospitalisation und nicht direkt zu einer Infektion, wohingegen SARS-CoV-1 natürlich zu einer Infektion führen konnte. Und Sie können sich vielleicht noch erinnern, 2003, 2004 durchaus auch zu schweren Infektionen unter dem medizinischen Personal geführt hat. Und damit kann man natürlich dann auch die ableiten, was denn eben die Schutzmaßnahmen sein sollen. Also bei einer MRSA-Exposition genügt wahrscheinlich eine chirurgische Maske, Handschuhe und ein Kittel, wohingegen bei SARS-CoV-1 zu dieser Zeit, das ist auch basierend aus einer Studie, kann ich mich noch gut erinnern, eben diese PAPR, also diese Helme, die man dann getragen hat, wenigstens bei der Intubation. Sie sehen eigentlich die gleiche medizinische Handlung, aber mit unterschiedlichen Konsequenzen, je nachdem, wie man es eben dann bewertet. Nun möchte ich zum Hauptthema kommen dieses Referates, und zwar diese unselige Aerosol-Tröpfchen-Debatte. Das hat uns ja sehr beschäftigt über die letzten Monate. Ich hatte auch das Vergnügen, im Expertengremium der WHO zu sein zu dieser Frage mit diesen Covid-Empfehlungen. Und der Druck hat sehr zugenommen an einem gewissen Moment, wo auch die Aerosol-Lobby, ich sage es mal so, sehr viel Druck gemacht hat auf die WHO, die Empfehlungen zu ändern. Und ich muss auch sagen, ich habe auch persönlich sehr viel gelernt daraus, und ich kann Ihnen auch versichern, ich habe meine Änderung schon auch anpassen müssen, und das ist ja auch ganz gut so. Nun, zuerst eher ein bisschen Physik, ein bisschen Aerosol-Literatur, da muss ich mich jetzt auch ein bisschen reinknien, das hatte ich ja vorher ja auch nicht so in meiner Wohlfühlzone mit den Tröpfchen und den Aerosol-Übertragungen. Es gibt das Behavior, also wie sich eben die Tröpfchen verhalten. Und da gibt es die Evaporation, und das gibt, wann die Tröpfchen eben zu Boden fallen. Und das ist eine Funktion einerseits der Luftfeuchtigkeit und auf der anderen Seite eben der Größe. Und Sie sehen hier auf der linken Seite, hier beispielsweise, gut, das ist jetzt bei einer Luftfeuchtigkeit von 90%, jetzt wahrscheinlich jetzt nicht gerade relevant, aber trotzdem einfach, um das Prinzip zu sagen, je höher das Tröpfchen ist, desto länger dauert es, bis das Tröpfchen evaporiert. Auf der anderen Seite gibt es gewisse, aber einer gewissen Größe evaporieren sie nicht, sondern sie fallen zu Boden. Das ist hier dann auf der rechten Seite. Und das ist klar dann, je größer das die Tröpfchen werden, desto schneller fallen sie zu Boden. Aber was Sie hier eben auch sehen ist, und da kommen Sie nachher, dann komme ich nachher darauf zurück, es braucht eine gewisse Größe, dass ein Tröpfchen überhaupt zu Boden fällt. Und es kommt auch, und dann kommt es eben darauf an, wie eben diese Tröpfchen verteilt sind und wie viele dieser großen Tröpfchen eben ausgeschieden werden, wie viele dieser kleinen Tröpfchen. Und da sehen Sie schon, ich rede immer von Tröpfchen, und ich habe jetzt eigentlich schon bereits diese Dichotomie von Tröpfchen und Aerosolen eben verlassen. Und das mache ich eigentlich ganz bewusst. Nun, also hier sehen Sie in diesem Diagramm die Verteilung. Hier sehen Sie die Größe, 0,5 Mikrometer, 20 Mikrometer, und Sie sehen hier die Verteilung, wenn man laut spricht, wenn man irgendwie normal spricht, wenn man ganz leise spricht, und Sie sehen, wie sich das verteilt, und Sie sehen hier, das Maximum ist irgendwie bei einem Mikrometer. Das heißt, die meisten Tröpfchen, die da ausgeschieden werden, die haben einen Durchmesser von einem Mikrometer. Und auch hier, ist auch schön gezeigt, hier, das ist dreimal, hat man gesagt, oder? Und Sie sehen, dieses sieht dann eben so aus, wenn man es eben dann misst. Und dann gibt es natürlich eben eine Verteilung, und diese Verteilung dieser Tröpfchen ist eben sehr, sehr heterogen. Und das ist genau das Problem, das ist eines der Probleme natürlich. Wenn man hustet, hat man eigentlich eine ähnliche Verteilung, nur verschiebt sich das Richtung größere Tröpfchen. Also hier ist es so, dass die Tröpfchen eben größer sind. Aber natürlich, Sie haben das vorher gesehen, evaporieren natürlich auch, relativ rasch, werden sie eben kleiner, und aus einem großen Tröpfchen, das normalerweise zu Boden fiele, kann eben dann auch relativ schnell ein Aerosol oder ein kleines Tröpfchen werden, das eben dann in der Luft hängen bleibt und schwebt. Und wenn man dann, und Sie sehen das hier, es gibt beim Niesen beispielsweise, hier habe ich jetzt nicht die Verteilung angegeben, sondern weise noch hier auf etwas anderes hin, und zwar die Tatsache, eine Millisekunde, hier sind wir bei 300 Millisekunden, also eine halbe Sekunde. Sie sehen hier, da werden Tröpfchen ausgestoßen, sehr heterogen, aber was Sie eben auch sehen, relativ schnell verschwindet das Sichtbare. Also relativ schnell gibt es eben dann Mikrotröpfchen, die dann irgendwie in der Luft schweben, die dann auch nicht mehr sichtbar sind. Also das geht wirklich relativ schnell. Und dann gibt es noch die größeren, die dann noch irgendwo hängen bleiben. Was Sie hier jetzt nicht sehen, das habe ich jetzt auch nicht hier auf dem Dia. Es gibt aber natürlich gleichzeitig auch sehr viele größere Tröpfchen, die zu Boden fallen. Also auch da ist es natürlich ein bisschen heterogen, als was man jetzt hier an diesem Bild sieht. Opern. Ich gehe heute Abend in die Oper und bin froh, dass ich jetzt nicht gerade in der ersten Reihe sitze, möglicherweise, weil hier sehen Sie Bariton, Tenor, Alt, Sopran und Sie sehen hier Piano, Mezzoforte, Forte und Sie sehen hier, wie viele Partikel da ausgestoßen werden und was Sie eigentlich sehr schön sehen, ist natürlich, wissen, was man erwartet, oder eine Trebko hat wahrscheinlich dann eben, stößt relativ viel aus, vor allem wenn sie eben dann voll in die, ins Fortissimo geht. Und, aber was auch interessant ist, wenn man eine zum Beispiel Gabaye nimmt, die das Piano eben tatsächlich beherrscht, dann würde sie natürlich, oder hätte sie, das lebt man nicht mehr, relativ wenig ausgestoßen, versus eben dem Fortissimo. Was mich ein bisschen verwundert ist, dass der Bariton relativ, also was man von einem Bariton erwarten würde, dass es eben halt relativ ausgewogen ist und sich gar nicht so viel verändert eigentlich zwischen dem Piano und dem Forte. Nun, diese Tröpfchenverteilung, die hat da, und also eben wie findet dann letztlich diese Tröpfchenverteilung im Raum statt? Und da möchte ich auf etwas anderes hinweisen und das ist jetzt ganz spannend, weil das ist hat jetzt alles verschoben. Ist jetzt halt so. Muss ich Ihnen erklären. Also das ist A. Das ist, wenn man diese Person hier, also wenn die emittierende Person, die das ausstößt, die Tröpfchen ausstößt, hustet beispielsweise, dann gibt es eben diese heterogene, diese Wolke, die ich Ihnen gezeigt habe, und die, dann wird natürlich der Exponierte wird natürlich eben, kann diese Tröpfchen einatmen, wird exponiert. Jetzt ist es so, wenn man dann wartet, dann gibt es eben verschiedene Phasen und wenn der dritte, der Nummer C, der ist am Anfang wahrscheinlich eben dann nicht betroffen, kann aber natürlich, je nachdem, wenn sich eben dieses Equilibrium gibt, natürlich durchaus auch betroffen sein. Aber dann spielen wieder andere Faktoren, nämlich die Infektiosität und das ist dann wieder etwas anders, komme ich nachher darauf zurück. Nun, kurz, diese ganze Aerosol-Tröpfchen-Geschichte ist eben nichts Dichotomes, sondern es gibt eben dieses Kontinuum, es gibt eben diese physikalischen Eigenheiten der Tröpfchen. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass es immer über die Luft geht irgendwann. Was man auch sagen kann, die Viren sind nicht einfach nackt in der Luft, sondern sind immer Bestandteil mit einem Tröpfchen. Und was sicher eine Rolle spielt, ist die Distanz. Und was bisher ein bisschen wenig diskutiert worden ist, ist nicht, dass jetzt jemand, der irgendwie in der Ecke steht, wegen einem Aerosol von einem Patienten sich eben dann infizieren kann, sondern das Problem ist, dass man sich eben auch bei nahem Kontakt mit Aerosolen infizieren kann. Und das hat eine Konsequenz und das hat eben, dann komme ich nachher darauf zurück, mit den Masken die Konsequenz, dass auch wenn beide Seiten eine Maske tragen, kommt es eben dann darauf an, welche Maske da man trägt, weil es eben genau auch diese nahe Aerosol Exposition eben gibt. Ein Konzept, das eben bisher nicht so diskutiert wurde. Aber jetzt wichtig, Transmission ist eben nicht Infektion. Transmission ist letztlich einfach eine physikalische Eigenheit, die determiniert wird von verschiedenen Eigenschaften, ob die Tröpfchen jetzt vom Oropharyngealtrakt kommen oder von der Lunge und wie viel und wie groß, dass die sind, die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur und weiß ich nicht was. Aber das heißt ja noch nicht, dass man eben infiziert wird. Und da gibt es eben noch andere Dinge. Und da möchte ich Sie auf etwas hinweisen, das ich noch wichtig finde, überhaupt zum Verständnis ist diese Pandemie überhaupt. Und zwar, bevor die Pandemie ja stattgefunden hat, kannten wir natürlich bereits einige Viren. Und wir wussten zum Beispiel hier bei SARS-CoV-1, wenn man hier sieht, das ist der Patient, in blau ist die Inkubationszeit, in rot ist, wenn der Patient symptomatisch wird. Und das ist quasi der zweite Patient. Und hier haben Sie den Viral Load, also wie viele Viren jetzt da ausgeschieden werden. Und Sie sehen hier, dass bei SARS-CoV-1 die Virusausscheidung am höchsten war und damit auch die Wahrscheinlichkeit einer Infektion am höchsten war, wenn der Patient schon einige Tage symptomatisch war. Und das hat wahrscheinlich auch hauptsächlich dazu beigetragen, dass dieser Outbreak, diese Pandemie auch tatsächlich zu Ende gegangen ist. Und bei der Influenza ist es ein bisschen anders. Dort werden Viren schon bereits ausgeschieden, bevor man symptomatisch wird. Dennoch ist es so, dass das Gros der Viren mindestens zu Beginn also ausgeschieden wird, wenn der Patient schon Symptome hat. Also wenn man davon ausgehen kann, dass der Patient vielleicht eben dann auch schon bereits zu Hause bleibt, weil er eben Fieber hat und symptomatisch ist. Nun hat man verschiedene Szenarien bei SARS-CoV-2 diskutiert. Ich möchte sie nicht auf die lange Bank spannen, sondern man hat natürlich herausgefunden, jetzt unterdessen gibt es Belege, dass es eben leider Gottes so ist, dass der Peak der Virusausscheidung eben erreicht ist, bevor der Patient symptomatisch ist. Und damit frage ich Sie, was ist in einem Spital die schwierigste, die risikoreichste Situation? Die risikoreichste Situation ist nicht der Patient, der ins Spital kommt mit Covid, weil der ist in der Regel schon einige Tage krank. Der mag viele Viren ausscheiden, aber wahrscheinlich hat er wesentlich mehr Viren ausgeschieden, als bevor er krank wurde. Es ist auch nicht unbedingt der Mitarbeitende, der eben krank ist und den Patienten infiziert oder seine Kollegen infiziert. Also eigentlich sollte er sowieso zu Hause bleiben, aber vielleicht ist er auch noch nicht symptomatisch. Das Problem sind die nosokomialen Fälle. Das sind die Patienten, die das Virus ausscheiden, bevor wir überhaupt erkennen, dass sie Covid haben. Und darum lohnt sich eben dieser Aufwand, den wir betreiben, und diese nosokomialen Fälle verhindern. Weil das sind die Hotspots. Weil wenn wir erkennen, dass ein Patient jetzt Covid hat, dann ist der Mist sozusagen gewissermaßen ein bisschen schon geführt, weil wir genau diese Phase eben verpasst haben. Jetzt aber, wie infektiös ist das Ganze eigentlich und wie infektiös ist die Luft um den Patienten? Hier eine Studie aus Singapur, da hat man verschiedene Messungen gemacht. Hier drei Patienten, erster Patient, 9 Tage krank, symptomatisch, CT-Wert von 33, also nicht mehr so tief, also das heißt scheidet aus. Und findet man etwas in der Luft? Nein, man findet nichts in der Luft. Hier verschiedene Tröpfchengrößen, die man spezifisch gemessen hat, man kann kein Virus anzüchten, sagen wir es mal so. Man findet vielleicht etwas PCR-mäßig, aber man kann nichts in Kultur nehmen. Zweiter Patient, 5 Tage krank, symptomatisch, tiefer CT-Wert, scheidet viel Virus aus. Und da findet man natürlich auch etwas in der Luft. Kann man messen, kann man anzüchten. Dritter Patient, 5. Tag, asymptomatisch, hat auch relativ viel Viren. Und da kann man auch etwas anzüchten. Das mit diesem Schwellenwert von irgendwo 32 bis 35, das ist etwas, was ich auch vorher schon kenne. Es gab eine ganz alte Arbeit noch aus der ersten Welle, die das auch gezeigt hat. Also das ist schon etwas eine Grauzone. Und da kann man sich schon überlegen, ja, müssen wir die Patienten, welche zum Beispiel einen CT-Wert von 35 haben, überhaupt noch isolieren? Also vor allem, wenn sie schon am Tag 20 oder 28 in der Krankheit sind. Das ist eine wichtige Frage, denke ich. Ja. Und aber noch die gleiche Studie hat dann auch geschaut, ob man das Virus auf den Oberflächen rund um den Patienten findet. Und ja, man findet es. Hier in dieser Figur sehen Sie erste Woche, zweite Woche, wie viele High-Touch-Surfaces, also Nachttischchen, Hufknopf und so weiter von Patienten eben besiedelt sind mit diesen Viren, die man auch anzüchten kann, und zu sehen, ja, es kann man und ja, es nimmt ab in der zweiten Woche, und zwar ziemlich dramatisch eigentlich. Auch ein bisschen als Surrogatmarke, wie viel das ausgestoßen wird. Hier ein Kollege von mir, von der ETH, sie haben Modellberechnungen gemacht anhand der Wuhan-Studien, die verfügbar waren, haben mal geschaut, ab wann nimmt eben diese Wahrscheinlichkeit einer Infektion exponentiell zu. Und sie haben hier verschiedene Kurven gemacht, sie sehen hier das Infektionsrisiko, sie sehen hier, wie viele Viruskopien das es brauchen würde, und sie sehen hier verschiedene Kurven. Und der Unterschied dieser Kurven ist, wie viel man annimmt, das über die Luft geschieht, und wie viel das man annimmt, das über die Oberflächen geschieht. Das war ganz am Anfang, deswegen hat man das Gefühl gehabt, dass die Oberflächen eine viel größere Rolle spielen. Und Sie sehen hier, das Wichtigste ist irgendwo dieser Breakpoint, also wo das Ganze exponentiell wird, ist irgendwo bei 10 hoch 4 oder bei ungefähr 10.000 Kopien. Ich denke, das ist wahrscheinlich nicht so ganz unrealistisch. Und die Wahrscheinlichkeit eines einzelnen Virus ist für eine Infektion ist jetzt nicht dramatisch hoch. Wir haben das mal angeschaut, auch bei uns am USZ, wie das aussieht. Vor allem haben wir festgestellt, dass es Unterschiede gibt, ob wir also Pharyngealsekret anschauen oder Trachealsekret anschauen. Und es gibt diese Unterschiede. Also generell haben wir gesehen, dass wir mehr Viren finden in den Trachealsekreten, als wenn wir wenn wir Nasopharyngealsekrete anschauen. Und Sie sehen, dass es bei den Nasopharyngealsekreten schneller abnimmt als beim Trachealsekret. Sie sehen aber auch, wenn Sie hier schauen, wir sind hier irgendwie bei Tag 20, 30, 40, irgendwie Threshold von 35, eben dann kann man sich schon die Frage stellen, oder muss man diese Patienten wirklich noch isolieren? Und wir haben jetzt in USZ auch begonnen, relativ großzügig auch zu entisolieren, ganz einfach, weil es den Betrieb eben flexibler macht. Nun, wie effizient sind denn die Masken überhaupt? Und hier stellvertretend eine Laborstudie, hat man zwei Dummies, jemand, der ausscheidet, ein Receiver, der exponiert ist. Hier hat man gemessen, hier hat man Viren, also wirklich SARS-CoV-2-Viren hineingegeben und dann hat man verschiedene Szenarien mal aufgearbeitet im Maskentragen. Wer welche Maske trägt, 50 cm Distanz. Hier, wie das dann konkret ausgesehen hat. Und Sie sehen hier drei verschiedene Szenarien. Hier Protection, also wenn man einfach nur denjenigen schützt, der exponiert ist und der dann keine Maske trägt, eine Stoffmaske, chirurgische Maske oder eine FFP2-Maske trägt. Und wenn sie dann noch besser sitzt, wirklich im Gesicht. Und Sie sehen hier in Blau jeweils der Viral Titer, also die Kultur, und in Grün jeweils die PCR. Und Sie sehen, dass das dann schon abnimmt, vor allem die Kultur eben abnimmt. Wenn man sich schützt mit einer FFP2-Maske, ist man eben dann besser. Das ist jetzt natürlich ein Laborszenario. Darum sind die Unterschiede jetzt auch nicht wahnsinnig überwältigend. Aber es gibt Unterschiede. Wenn man jetzt der ausstößt, ansetzt und diese Person Masken gibt, dann sieht man, dass das doch einen deutlicheren Effekt hat. Also diese Source Control scheint effektiver zu sein als diese Protektion. Deswegen nochmals Aufrufe, sollen eben alle Masken tragen, auch die Patienten im Betrieb. Und Sie sehen, was mich jetzt etwas überrascht hat, ist, also eigentlich ist es okay, also auch die chirurgischen Masken schützen, auch die FFP2-Masken schützen, also außer man macht wirklich einen Fit-Test, oder, was ja fast niemand macht, hier im Saal, wenn ich jetzt so schaue, dann würde ich jetzt mal sagen, ist die Verwendung der FFP2-Maske ist eher hier und nicht hier, aber trotzdem, es scheint etwas zu machen, vor allem die FFP2-Masken und eben dann noch besser, wenn eben beide eine Maske tragen, ist eben nochmals ein Aufruf, dass eben beide Masken tragen sollten. Dann gibt es noch ein anderes Szenario, oder wie man darauf diese Problematik anschauen kann, und zwar dieses Viral-Rich, Virus-Limited. Also ob jetzt die Maske schützt oder nicht, das hängt eben auch davon ab, wie viel Virus es eben in der Umgebung gibt. Und Sie sehen hier, in einem schlecht belüfteten Raum, wo die Tröpfchen akkumulieren können, wo der Load eben relativ hoch ist, dann sehen Sie, dass mit einer chirurgischen Maske Sie wahrscheinlich eben gar nicht viel erreichen. Aber Sie erreichen vor allem dann etwas, wenn es eben nicht viel Load gibt. Und das ist eben dann ein Aufruf, und das kommt jetzt das nächste und einzige Dias, dass ich über Lüftungen habe. Eben dieser Punkt, dass eben die Lüftungen oder das Lüften, vor allem, das hat Elisabeth schon gesagt, mit Frischluft eben einen Effekt hat. Und das hat damit zu tun, dass die Aerosole, also die kleinen Tröpfchen, die schweben, eben sehr volatil sind und eben dem Luftzug folgen. Und die atmen sie jetzt nicht einfach so ohne weiteres ein. Und wenn eben diese Lüftung gewährleistet ist, dann hat es eben einen Effekt. Und das hat dann eben einen additiven Effekt. Und das sehen Sie hier. Das ist jetzt Büro, Schule, Chorprobe, Rezeption eines Hotels. Und Sie sehen hier verschiedene Events. Ich möchte jetzt einfach nur auf diese Seite gehen. Das ist immer dasselbe. Sie sehen hier in Rot, wenn man nichts macht, also normale, also keine spezielle Ventilation, und wenn man Maske trägt, und wenn man hier das ist die aktive Ventilation, also wenn man konkret schaut, die Fenster öffnet oder schaut, dass genügend Luftaustausch ist, und hier noch die Maske. Und Sie sehen, oder nichts machen, lüften mit Maske, das hat eben schon einen additiven Effekt, und das ist eben schon beides, was man machen sollte und nicht einfach nur eines. Jetzt zusammenfassend und bevor ich so quasi zum ultimativen Summary Slide komme, möchte ich doch auch noch ein bisschen darauf hinweisen, vielleicht auch ein bisschen an Mea Culpa, muss ich sagen, wie wir das gehandelt haben mit diesen Masken. Und ich muss auch retrospektiv sagen, ich glaube, wir haben es nicht sehr gut gehandelt. Also vor allem in der Schweiz haben wir das nicht sehr gut gehandelt. Und zwar, ich glaube, wir haben vergessen, dass wir in einer Pandemie sind und dass in einer Pandemie einfach andere Gesetze herrschen. Und zwar, wir haben uns so bewegt, wie wir es immer machen. Wir schrien nach Evidenz und wir wollten Evidenz. Und nur wenn die Evidenz da ist, dann wollten wir etwas empfehlen. Aber wir haben vergessen, dass wir in einer Pandemie gar keine Zeit haben, Evidenz zu generieren. Aber wir müssen entscheiden. Und ich denke, da haben wir den Fehler gemacht, dass wir einfach dieses Precautionary Principle, also das Prinzip des Verhinderns oder des Schutzes, eben außer Acht gelassen haben. Und das steht eben über der Evidenz, wenn man konkret eben etwas entscheiden muss. Und eben, wir hätten nicht zuerst nach der statistischen Signifikanz fragen sollen, sondern wir hätten danach fragen sollen, was braucht es, dass wir unser Ziel erreichen, das wir ja sehr wohl definiert haben, nämlich die Übertragung zu verhindern. Und in diesem Zusammenhang kann man sagen, dass die Suche nach der perfekten Evidenz in diesem Fall eben der Feind ist von einer guten politischen Entscheidung. Und konsequenterweise auch etwas, was wir auch schon länger wissen, es gibt eben einen Unterschied, ob man quasi in einer Normalsituation ist oder ob man eben in einer Pandemie ist. Normalerweise bin ich einig. Normalerweise sollte die Evidenz die Policy determinieren. Wir schaffen Evidenz, bevor wir etwas empfehlen. Aber hier ist es eben umgekehrt. Es ist eigentlich im Prinzip, es ist die politische Entscheidung, es ist eine bewusste Entscheidung, die eben die Evidenz treiben sollte. Also Policy drives evidence, not evidence drives policy. Und das ist etwas, das wir wirklich etwas vergessen haben. Das sollten wir uns mindestens für eine nächste Pandemie aufheben. Und ganz zum Schluss denke ich, das letzte Dia, wenn es denn kommt. Also, es ist nicht ein dichotomes Konzept, nicht Tröpfchen Aerosol, letztlich ist alles Tröpfchen, verschiedene Niveaus, verschiedenes Behavior, wie die Tröpfchen eben sich physikalisch ausbreiten. Es ist, viele Mitarbeitende haben sich in Risikosituationen angesteckt, zu Hause oder auch im Büro, wenn man zusammen gegessen hat und so weiter und kein Nicht-Acht gegeben hat, also nicht unbedingt beim Patienten. Auch wenn es im Moment immer noch, die Evidenz immer noch etwas harzt, also mit der Maske, wir sehen trotzdem, also fairerweise eben proving the evidence irgendwo, dass die Masken schützen, ist eigentlich verrückt, dass man das immer noch irgendwie prüfen muss. Und dass man eben auch gesehen haben, dass man eben, dass beide Seiten Masken tragen sollen und auch nicht vergessen, die Viren können auch über die Oberflächen übertragen werden. Damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.